Um direkt mal in das Thema von heute anzusteigen, habe ich euch mal eine Geschichte mitgebracht von zwei Menschen. Und genau, ich zeige euch einfach das Bild. Genau, das ist der Tommy und die Sarah. Und das ist das Bild von ihrer Hochzeit. Und weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber manchmal würde ich gerne Gedanken lesen können. Auch heute Morgen zu wissen, was war euer erster Gedanke, als ihr das Bild gesehen habt. Das kann ich leider nicht. Vielleicht in manchen Gesichtern kann man das lesen. Aber ich weiß, was die Leute, als das Bild irgendwo gepostet wurde und hochkam, hochgeladen wurde, gleich nach der Hochzeit, was die Leute darüber gesagt haben. Und da kamen so richtig böse Kommentare, dass die Braut ist so hässlich, wie kann man denn so hässlich sein? Wie kann man so jemand so hässliches heiraten? Schau doch mal an, wie sie aussieht. Was ist mit dem Tommy los? Und da kamen richtig, richtig böse Sachen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch so, genau, no comment. Ich bin auch sündig manchmal. Genau, und hatte nicht die besten Gedanken. Und ich habe gedacht, krass, ja, die zwei haben sich gefunden und aus Liebe, aus wahre Liebe geheiratet. Äußerlichkeit mehr oder weniger wichtig. Und das sind Tommy und Sarah. Und dann habe ich weiter den Artikel gelesen und war ich überrascht, weil ich dachte, wie wird es denn sein? Also wie geht es jetzt hier weiter? Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass es gab unterschiedliche Phasen in dem Leben von den zwei in der Ehe. Eigentlich ging es denen gut, die haben eine gute Ehe gehabt, die haben sich sehr gut verstanden, die haben sich sehr wertgeschätzt, sehr lieb gehabt, vieles miteinander geteilt, auch ein Kind. Und dann, als das erste Kind kam, musste der Tommy, man sieht vielleicht in seiner Uniform, der musste in Zivildienst, in Einsatz, und da war er für 6 Monate weg. Und dann hat sich die Sarah vorgenommen, in diese 6 Monate wird die Veränderung ihres Lebens passieren. Wenn ihr Mann zurück nach Hause kommt, wird er sie nicht mehr erkennen. Sie wird picobello aussehen. Sie wird sehr gut aussehen und genau. Das hat sie auch gemacht. Sie hat sich angestrengt. Fitness, Diäten, Schönheits-OP, alles Mögliche. Und hat sich einfach verschönert, sozusagen, ihrer Meinung nach. Und dann kam unser Tommy nach Hause und hat seine Frau fast nicht mehr erkannt und war so richtig stolz, wie schön seine Frau ist. Und am Anfang hat er es genossen, aber dann mit der Zeit wurde er langsam neidisch, weil er gedacht hat, meine Frau sieht jetzt besser aus als ich. Also er muss sich auch was unternehmen. Und er hat angefangen, auch selber ins Fitnesstraining zu gehen und ganz viel Gas geben und in seinem Gesicht Veränderungen gemacht und alles Mögliche, auch ein paar Schönheits-OPs. Und dann hat es angefangen, dass die zwei so ein bisschen ein kleiner Battle zwischen denen war, wer sieht jetzt besser aus. Und nach 6 Jahren zeige ich euch gleich ein Bild, wie die beide aussahen. Seid ihr bereit? Okay, jetzt darf es kommen. Genau, das ist die Sarah und das ist der Tommy. Das sind die gleichen Menschen. Das sind wirklich, wirklich die gleichen Menschen. Man kann es nicht glauben, ich weiß, ich habe es auch nicht geglaubt. Ich habe nochmal ein bisschen recherchiert, ob dieser Artikel überhaupt stimmt und ob. Also so sahen die aus nach 6 Jahren. Die haben eine komplette Veränderung, da gab es auch noch mehr Bilder drüber. Wenn jemand interessiert ist, kann, also ich schicke es euch gerne, könnt da selber euch reinlesen. Und ich, genau, um das kurz zu fassen, diese zwei haben diese Sehnsucht entdeckt, angenommen zu sein durch ihr Aussehen. Sie wollten schön sein, sie wollten gut aussehen, sie wollten in der Gesellschaft ankommen, angenommen sein und haben alles getan, was möglich war und haben es geschafft, in Anführungszeichen. Genau, deswegen gleich einzusteigen, heute geht es um diese Sehnsucht nach Schönheit. Und es ist spannend, was mit dieser Sehnsucht zu tun hat, was das wirklich ist, woher das kommt. Und ja, vielleicht entdecken wir heute, was da noch tiefer liegt. Und ich habe in der Vorbereitung hat mich das nochmal bewegt, dass ich gedacht habe, ich will jetzt nicht nur hier über irgendein Thema reden, sondern mir ist es wichtig, Gottes Wort zu priorisieren und zu gucken, was sagt Gottes Wort über Sehnsucht und wie ist es darin zu finden. Und hab ein bisschen gesucht und es kommt vielleicht nicht immer so mit dem Wort Sehnsucht hervor, oder es ist nicht immer so, das ist das Kapitel über die Sehnsucht nach Schönheit, das ist das Kapitel über andere Sehnsüchte, sondern es zieht sich von Anfang der Bibel bis zum Ende in Geschichten, in Beziehungen, in Begegnungen, in alles Mögliche, ob zwischenmenschlich oder zwischen Gott und Mensch oder alle drei zusammen, zieht sich das durch. Und trotzdem habe ich ein paar Bibelstellen rausgesucht, um zu gucken, was sagt die Bibel über Sehnsucht, wie kommt es vielleicht in manchem vor. Genau, zum einen die Sehnsucht nach einem Gegenüber. Wir wissen ja, als Gott Adam geschaffen hat, war dieses Tiere sind schön und gut, aber nicht ganz so. Dann als die Eva kam, hat es gespürt, das ist mein Gegenüber, das war gut. Und dann kam der Sündenfall und da war trotzdem die Sehnsucht nach einem Gegenüber da, das ist geblieben. Und da steht auch, unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein. Kommt auch eine Sehnsucht hervor. Dann weiterhin schreibt Paulus an die Philipper: Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Die Sehnsucht nach dem Gegenüber, nach dem anderen. Dann die Sehnsucht nach Hilfe und Befreiung vom Leid. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Denn es ist hier kein Helfer. Diese Sehnsucht nach Hilfe, die Schrei. Sehnsucht nach Gott. Und dieser richtig bekannte und schöne Vers, den ich sehr, sehr gerne habe. Wie der Hirsch schlägt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele nach Gott, nach dir. Meine Seele durstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Die Sehnsucht nach Gott. Jetzt, wo die Haut in Fetzen an mir hängt, sagte Hiob, und ist kein Fleisch mehr auf den Knochen habe. Jetzt möchte ich ihn sehen mit meinen Augen. Ihn selber will ich sehen, keinen Fremden. Mein Herz vergeht in mir vor lauter Sehnsucht. Er spricht aus, der Hiob, diese Sehnsucht. Und dann als letztes, was ich aufgeschrieben habe, die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, oder die Sehnsucht nach dieser perfekten Welt, wo alles einfach in Ordnung ist. Aus Hebräer: Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Einfach mal ein paar Bibelstellen rausgesucht, um zu schauen, was sagt die Bibel über Sehnsucht und wie ist es zu verstehen. Und es sind einfach ein paar Themen, die zusammenhängen. Und heute habe ich dieses Thema vielleicht ein bisschen besser mit Worte ausgedrückt für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft, habe ich mich für die Sehnsucht nach Schönheit entschieden oder bin drauf geblieben. Und es scheint die Sehnsucht nach Schönheit zu sein. Und vielleicht hängt es mit anderen Dingen auch noch zusammen, die noch tiefer liegen in unserem Wesen, in unserem Herzen. Und wenn es darum geht, dann kristallisiert sich für mich zwei Fragen raus. Erstens, was ist wahre Schönheit? Wahre Schönheit. Und wie sieht es mit mir aus und mit dir? Sind wir schön? Und können wir diese wahre Schönheit auch wahrnehmen oder sehen? Und man muss auch dazu sagen, am Anfang, als Gott die Menschen geschaffen hat, ist ja auch spannend, er hat sie ja nicht irgendwo in einer Fabrik oder in einer Halle oder irgendwo in der Wüste hingestellt, sondern Gott hat Adam und Eva, die Menschen hat er in einem Garten hineingestellt. Und dieses Garten heißt Eden. Und Eden heißt Lust oder Schönheit oder Wohlgefallen. Und war das Erste, was sie sehen konnten, das Allererste. Schönheit hier, Schönheit da, voll viele coole, schöne Sachen. Aber vor allem konnten die, glaube ich, auch die Schönheit des Schöpfers sehen, seine Herrlichkeit. Und die konnten auf jeden Fall mehr wie wir heute, ich weiß nicht genau was und wie viel sie gesehen haben, aber sie haben auf jeden Fall eine viel krassere Begegnung mit Gott haben können und haben ihn gesehen oder seine Schönheit und haben diese Verbindung direkt gemacht. Ah ja, der Schöpfer Gott, der schön ist, macht Sinn, dass all diese Schönheit hier um uns herum ist und haben das einfach genossen und haben aneinander geschaut und haben gemerkt, oh, da ist noch mehr Schönheit, weil das sieht noch mehr nach Gott aus, aber doch ganz anders. Und das war sehr spannend, sehr schön und sie konnten das sehr genießen und annehmen. Es war normal, dass alles schön ist. Und dann kam dieser blöde Moment des Ungehorsams, der Rebellion, dieser Trennung, der kaputten Beziehung mit Gott. Und dann wurden die Menschen rausgeschmissen aus Eden. Und ich finde es wirklich spannend. Ich habe mich neulich auch wieder gefragt, warum hat Gott dann einen Engel hingeschickt mit einem Schwert, dass sie ja nicht reinlaufen. Die Bibel sagt, dass sie nicht von dem Baum des Lebens auch noch essen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie wirklich super gerne wieder da zurückgekehrt werden, weil es so schön war. Aber Gott hat gesagt, nein, es ist jetzt vorbei. Und man merkt ja, wie die Schönheit dann auch ein Stück weit verloren gegangen ist. Zumindest die Schönheit, die da war am Anfang oder die Gott gemacht hat. Gleich haben sie ihre nackten Körper nicht mehr so selbstverständlich und schön gesehen, sondern gleich mit Scham und mussten es zudecken und voneinander und auch vor Gott vor allem. Und man liest auch, dass die Erde auch dann angefangen hat, ganz viel Fluch hervorzuproduzieren und dass vieles nicht mehr gut und nicht mehr schön war. Und ich glaube, dass seitdem die Menschen auf dieser Suche sind nach wahren Schönheit und nach Schönheit um sich herum, in der Natur, in den anderen Menschen, aber auch in sich selbst. Und mit dem Kennenlernen von Sünde und Rebellion, dann ist die Schönheit auch verloren, ein Stück weit gegangen. Und es ist so spannend, manche Menschen sind so extrem auf der Suche nach Schönheit, auf vielleicht sogar ungute und ungesunde Art und Weisen und tun sich damit weh. Und andere Leute juckt es auch gar nicht. Als ob es gar kein Thema wäre, gar nicht relevant. Weder das eine noch das andere ist das Normale. Und genau, deswegen deswegen schauen wir uns heute an, diese Spannung zwischen diese Extremen und gucken, was hat es mit dieser Schönheit. Das Natürliche ist ja zu staunen und zu genießen der Schönheit und einfach gelassen zu sein. Und die Schönheit, die von Jesus hervorspringt und sich in allen anderen widerspiegelt, in der Natur, aber auch in uns selbst. Deswegen, wie schon gesagt, es ist mir ein großes Anliegen, wenn ich predige, habe ich wieder gedacht, ich möchte vor allem Gottes Wort priorisieren, ich möchte nicht irgendwas nur erzählen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe euch nichts zu sagen, ihr wisst schon alles. Aber Gottes Wort, Gott hat vieles zu uns zu sagen. Und ich habe heute einen Psalm mitgebracht zu dieser Frage, was ist wahre Schönheit? Und Gott ist schön, Gott ist Schönheit. Lass uns das gemeinsam lesen. Und vielleicht denkt ihr erstmal, wenn wir es lesen, oh, das hat ja eigentlich gar nicht mit Schönheit zu tun. Aber während ich das gelesen habe, habe ich da voll die Verbindung gesehen. Und genau, lasst euch drauf ein. Psalm 50. Ein Psalm Asaphs. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ist ein gewaltiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Höre, mein Volk, lass mich reden. Israel, ich will wieder dich zeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Nicht deine Opfer wegen klage ich dich an, sind doch deine Brandopfer immer vor mir. Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen und Böcke aus deinen Ställen. Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen. Und was sich regt auf dem Felde, ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was drauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Birken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Der zweite Vers in diesem Psalm gibt gefühlt so die Richtung vor. Sagt, aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Und danach folgt alles, was kommt in dem Psalm. Vor allem diese mächtigen Worte Gottes über sich selbst. Und dieser Schönheit Gottes, dieser schöne Glanz, das widerspiegelt sich in der Schöpfung. Und ich habe mal ein paar Sachen raus notiert. Dann können wir gleich durchgehen, wie sich diese Schönheit Gottes oder was es bedeutet. Was ist denn wahre Schönheit? Wir versuchen an die Definition von Schönheit zu gucken, die Gott ist. Was ist das? Aus diesem Psalm kommt heraus, dass wahre Schönheit, dass Gottes Schönheit mit Macht zu tun hat, mit seinem Mächtigsein, mit kräftig und gewaltig. Und wie es hier steht, dass er fressendes Feuer ist, das ist fast ein bisschen beängstigend, oder? Und ich glaube, dass Schönheit, dass wahre Schönheit, ein bisschen was mit Furcht oder mit Ehrfurcht und Respekt zu tun hat. Dann hat wahre Schönheit etwas mit Gerechtigkeit und Ordnung zu tun. Gott sagt, dass er gerecht ist und dass er diese Gerechtigkeit verkündigt über die Himmel und dass er Richter ist. Und wenn wir Gott anschauen, wahre Schönheit hat mit Gerechtigkeit und Ordnung zu tun. Ist gut. Und Ordnung macht auch Schönheit aus. Es ist nicht nur so ein Kruscht, Kleinkruscht oder so wie der Keller von manche Omas oder so, wo 10.000 Dinge da zusammenhängen, die nichts miteinander zu tun haben und komisch aussieht, sondern es ist einfach eine Ordnung, die richtig schön ist, die zusammenpasst und Details. Oh, ich sehe schon, manche fühlen sich angesprochen, Entschuldigung. Das war nicht so gemeint. Ja, aber eine gewisse Ordnung und Harmonie, wie die Dinge zusammenhängen, das sehen wir in der Natur. Immer noch da. Wahre Schönheit, die von Gott her entspringt, ist persönlich und ist auf den Einzelnen angepasst. Gott sagt auch, alle Vögel auf den Bergen kenne ich. Und wir wissen, Gott kennt nicht nur alle Vögel, sondern er sagt, er kennt auch alle Haare auf unserem Kopf und er kennt alles, was in diesem Universum ist, weil es ihm gehört. Und er hat es persönlich gemacht und bis ins Detail, bis ins kleinste und bis ins größte Detail. Dann finde ich, aus diesem Psalm kommt auch heraus, dass Gottes Schönheit, dieser schöne Glanz, auch mit Großzügigkeit zu tun hat. So ein bisschen fast verschwenderisch, wo Gott sagt, die ganzen Berge und Wälder sind voller Stiere und es ist einfach viel davon. Wahre Schönheit ist nicht begrenzt und reduziert, sondern ist einfach in der Fülle und in der Vielfalt. Und wahre Schönheit hat aber in dieser Liebe zu den kleinsten Details, die zusammen in Harmonie spielen, zu tun. Gott sagt auch dem Volk Israel, wenn mich hungerte, würde ich es dir nicht sagen. Daraus würde ich sagen, wahre Schönheit, Gottes Schönheit, ist auch in sich selbst zufrieden, hat den Wert in sich selbst, braucht nicht jemanden unbedingt, der den Dienst tut oder irgendwie das braucht, damit es schön ist, sondern es ist einfach nur schön in sich selbst. Und wahre Schönheit hat auch mit Hilfs- oder Rettungsbereitschaft zu tun. Gott sagt, ruf mich an, ich werde dir helfen. Das ist auch wahre Schönheit, diese Hilfsbereitschaft Gottes. Ich weiß, es sind vielleicht ein paar Sachen, wo man sagen würden, das hat nicht direkt mit Schönheit zu tun, aber wenn dieser schöne Glanz Gottes über die Himmel und die Erde reflektiert und er danach diese Sachen über sich selbst sagt, finde ich, dann ist eine ganz klare Verbindung da mit seiner Schönheit, die mit seiner Schönheit zu tun haben. Und darüber können wir staunen, über diese Schönheit Gottes, über diese wahre Schönheit. Und es sind sichtbare Dinge, die Dinge, die man sehen kann, aber es sind auch ganz viele Charaktereigenschaften oder unsichtbare Tatsachen, die vielleicht eine Auswirkung haben auf das Sichtbare, aber Schönheit ist nicht immer etwas, was man gleich mit den Augen sehen kann. Kaum zu glauben, aber es ist so. Apropos, wir können Gott auch nicht wirklich sehen, oder noch nicht, und trotzdem kriegen wir so viel mit von seiner Schönheit. So viel. Dann kommt der zweite Teil vom Psalm, wo Gott andere Aussagen macht über uns, über die Menschen. Und das ist nicht mehr so schön. Lesen wir zusammen, was sagt Gott hier über Menschen oder über manche Menschen. Aber zum Frevler spricht Gott: Was redest du von meinen Geboten und nimmst meinem Bund in deinem Mund? Da du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich. Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. Dein Mund lässt du Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. Du sitztest und redest wider deinen Bruder. Deiner Mutter Sohn verleumdest du. Das tust du und ich schweige. Da meinst du, dass ich so sei wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Ist einfach so krass. Gott macht es hier klar. Ich bin nicht so wie ihr. Ich bin ganz anders wie ihr Menschen. Und ich bin schön, ich bin gut, ich bin perfekt. Und man merkt hier, Schönheit hat auch was mit Güte zu tun. Schönheit tut gut und tut Gutes. Und bei den Menschen ist nicht so ganz. Und Gott bringt hier hervor eher das Unschöne, das Hässliche, was Menschen machen. Dass sie ungute Sachen reden, dass sie sich gegenseitig verleumden oder schlecht gegeneinander reden. Einfach richtig hässliche Sachen, die Menschen produzieren können oder aus sich raus. Oder schlechte Verhalten einfach abfärben von anderen. Gott ist ganz anders als wir. Er ist gut, wir nicht. Und Schönheit ist Güte und nicht Bosheit. Und das ist unser Problem, das Gott hier zeigt. Wir sind nicht mehr so schön. Seit der Trennung mit Gott, seit dieser Rebellion gegen ihn, der sagt auch hier, meine Worte jucken dich nicht, du wirfst sie weg. Seit diesem Ungehorsam und einfach Uninteresse an Gott sind die Menschen hässlich geworden oder hässlicher, als sie hätten sein sollen. Das ist unser Problem. Und das Zweite, das entspringt so ein bisschen daraus, dass wir einfach ein bisschen teilweise blind geworden sind für wahre Schönheit. Wir können es nicht mehr wirklich sehen, wir können es nicht mehr so gut definieren. Es ist schwierig. Und ich glaube, ein bisschen zu unserer Station, in unsere Zeit, in unsere Gesellschaft, in unseren Kreise oder Orte, wo wir unterwegs sind, gibt es ganz, ganz, ganz viele Schönheitsideale, oder? Und ich würde mal sagen, vieles davon ist einfach so ein gestörtes Schönheitsideal oder ein nicht guttuendes oder wohltuendes. Und ich habe mal das Beispiel von Tommy und Sarah mitgebracht, die da versklavt und gekettet wurden von dieser Schönheitsideal. Und man kann ja sehen in dem Bild, oder man konnte sehen, dass sie schon so aussahen wie, wo wir sagen würden, ja, diese Leute sehen ja gut aus, das passt, ja, blonde Haare, blau, weiß ich was noch. Und in dieser Schönheitsideale, die in den Medien oder irgendwie promoviert werden durch uns. Und das zweite Beispiel ist eine sehr interessante Geschichte. Das war anscheinend so, dass auf die Fidschi-Inseln bis in den 90er Jahren kein Fernseher gab. Und bis dahin war im Großen und Ganzen einfach schön und attraktiv zu sein, eine Frau, die viel Gewicht hat. Das war eher ein Status von Vermögen und von Reichtum und von, es geht dieser Frau gut. Und dann, als das Fernseher kam, ist es mit vielen jungen Damen so passiert, dass sie plötzlich nicht mehr so aussehen wollten wie ihre Mutter oder ihre Tante, sondern sie wollten dünn, blond und eher weiß sein, weil das schön war. Und es ist so krass, wie dieses Vorbild der Medien einfach die Kultur ein bisschen dort verändert und das Körperbild komplett verändert hat oder bei vielen von den Mädels verändert hat, die vor dem Fernseher oder vor dieser Prägung auch gar keine Essensstörungen haben. Und da haben auch viele die Essensstörungen auch mehr oder weniger angefangen. Das Traurige dabei ist, dass dieses Schönheitsideal öfters einfach ein fakes, öfters einfach computergemachtes Bild ist, der wirklich reduziert wird auf sehr, sehr wenig. Ob es jetzt Farbe ist, Augenfarbe, oder ob es Form oder Maße ist, es ist sehr, sehr reduziert. Und es tut sehr, sehr vielen Menschen, Mädels wie Jungs, Männer wie Frauen, einfach viel weh. Und das ist wirklich traurig, weil Gottes Schönheit ist so viel mehr, so viel bunter, so viel breiter, so viel verschiedener, so viel cooler. Was haben die Menschen daraus gemacht? Ein Schema, ein Ding. Und öfters ist es einfach so begrenzt. Und man merkt, dass das hat auch krasse Konsequenzen für viele Leute. Von krankhafter Unzufriedenheit ständig bis zu Zerstörung des Körpers oder psychische Probleme, bis hin zu riesige Hoffnungslosigkeit oder vielleicht bei manchen sogar Selbstmord. Es ist schlimm. Ich sage es, wie es ist einfach schlimm, was mit dieser wahren Schönheit passiert ist, was wir daraus gemacht haben oder was Menschen daraus gemacht haben, wenn wir uns mit einbeziehen in der Menschenmasse und dass es zerstört und reduziert wurde und immer und es immer noch ein großes Problem ist für viele. Ständig unzufrieden, ständig auf der Suche, ständig am Einkaufen, ständig am Zudecken mit Make-up, ständig am nicht gescheit essen oder nicht genug. Und ich muss ehrlich sagen, ich kämpfe persönlich auch immer wieder damit. Es ist ein Riesendruck manchmal. Und ich würde nicht sagen, für mich ist das Thema ganz leicht. Ich fühle mich immer schön, mich juckt alles nichts, ich sehe nichts in den Medien. Es ist für mich auch herausfordernd. Manchmal fühlt sich das so bedrückend an und ich würde so gerne loswerden. Und es ist bedrückend, bis ich mich immer wieder in die Wahrheit Jesu stelle und in dieser Wahrheit versuche zu leben und drum ringe. Wie geht's dir damit? Wie geht's den Leuten um dich herum damit? Man versucht etwas zu erreichen, wie Tommy und Sarah, die haben was erreicht. Und im Endeffekt ist ihre Ehe auseinandergegangen, nicht weil wegen dieser Schönheit, sondern weil sie sich so auseinandergelebt haben, weil jeder so beschäftigt war mit seinem Schönaussehen, dass sie keine Zeit mehr füreinander hatten, dass sie nichts mehr miteinander geredet haben. Etwas zu erreichen, was eigentlich der wahre und große Problem oder Sehnsucht in unsere Herzen gar nicht wirklich stillt. Und man am Ende doch gar nicht zufrieden ist damit. Es muss immer mehr und immer weiter gehen. Ja, es ist so schade, aber leider ist es so, dass wir Menschen und der Betrachter öfters ein kaputtes und gestörtes Bild von Schönheit. Und wir sind nicht mehr so imstande, es wahrzunehmen oder sogar es zu genießen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, vielleicht führt es hin auf eine tieferen oder auf was oder mit wem diese Sehnsucht nach Schönheit zusammenhängt. Warum wollen wir denn schön sein? Warum willst du schön sein? Warum willst du gut aussehen? Warum will man nicht, dass sein Körper kaputt geht und zerfällt und man dann nicht mehr so schön aussieht? Oder warum will man innerlich schön sein, einen coolen Charakter haben? Weil uns Christen ist das ja auch wichtig. Nicht nur uns Christen. Genau, aber vielleicht setzen wir ein bisschen mehr Fokus drauf manchmal. Warum wollen wir denn schön sein? Und ich habe gedacht, Schönheit liegt ganz eng zusammen mit diesem Wort liebenswert. Man will nicht nur einfach so schön sein, sondern das geht noch tiefer. Im Endeffekt wollen wir schön sein, weil wir geliebt sein wollen. Etwas, was schön ist, darf nicht weg sein, muss da bleiben, es muss angeschaut werden, angebetet werden, das ist wichtig und deswegen wird es auch geliebt, wird es auch angenommen, wird es sogar noch mehr als angenommen. Und deswegen ist uns das wichtig, weil wir im Endeffekt uns danach sehnen, geliebt zu sein. Und in dem gleichen Wort liebenswert ist auch Wert drin, weil wir uns danach sehnen, wertvoll zu sein, einen Wert zu haben, das nicht vergeht oder das nicht ersetzt werden kann. Und dementsprechend auch geliebt sind. Das hängt ganz eng zusammen, warum wir schön sein wollen. Und nehmt es mit, überlegt euch ein bisschen und vielleicht merkt ihr, dass es stimmt oder dass ihr euch danach sehnt, dass wir uns danach sehnen. Aber wahre Schönheit definiert Gott, weil er der Ursprung der Schönheit ist, weil er der Schönste ist, der in Herrlichkeit wohnt und sitzt und herrscht. Bei ihm ist nur Schönheit und keine Hässlichkeit. Und ja, ist die Frage, wie sieht es mit uns aus, weil wir nicht mehr so schön sind nach dieser Trennung. Und da war die zweite Frage, bin ich schön oder bist du schön und kann ich diese Schönheit wahrnehmen? Und dann kommt das letzte Teil vom Psalm und ich finde es so schön, dass Gott das, diese drei Teile, er redet über sich, dann über uns und dann bringt er diese Worte nochmal rein, so richtig stark. Und lass uns gemeinsam noch den letzten Teil vom Psalm lesen, vom Vers 22. Begreift es doch, die ihr Gott vergesset, dass ich nicht hinraffe und kein Retter ist da. Der Dankopfer, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Die Bibel sagt uns, unser wahres Problem ist nicht, dass wir äußerlich nicht schön genug sind, sondern dass diese Trennung zu Gott uns hässlich macht, von innen nach außen. Und ja, Römer 3 sagt auch, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Das ist die Tatsache erstmal. Aber dann durch Jesus, durch das, dass er auch diese Hässlichkeit auf sich genommen hat, die mit der Sünde und Bosheit zu tun haben, die mit Verhalten, aber auch mit Denken, mit Fühlen zu tun hat und auch die Schuld, die hässlich macht, auf sich genommen hat, dann bekommen wir in Jesus alle die Chance auf wahre Schönheit, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, wenn wir uns auf seine Schönheit verlassen und ihm und unsere Hässlichkeit schenken oder ans Kreuz bringen, dann haben wir auch diese neue Chance auf neuen Anfang, auf wahre Schönheit. Und nicht nur das zu sein, sondern auch das zu sehen und das wahrzunehmen und in dieser neuen Perspektive zu leben und neue Bewertungen zu schreiben oder zu haben, mit neuen Augen die Welt, die anderen und uns selbst zu sehen. Das ermöglicht Jesus. Und das ist so cool. Das ist so hoffnungsvoll. Ja, und das Krassere ist ja noch, in unserer Welt musst du ja schön sein, um geliebt zu sein, eher. Beziehungsweise eine gewisse Schönheitsideal entsprechen. Aber bei Gott ist es so, Römer sagt uns, als wir noch Sünde waren, als wir noch hässlich waren, hat Gott uns geliebt, als wir noch mit ihm Feinde waren, noch richtig hässlich, von Gottes Perspektive aus, hat er uns geliebt und hat er sich entschieden, uns wieder schön zu machen, für uns seine Schönheit mit Hässlichkeit zu tauschen. Ja, durch diesen Sieg Jesu vor 2000 Jahren ist wahre Schönheit in uns Menschen wieder möglich. Es gibt Hoffnung und wir haben Hoffnung. Und das Spannende ist ja, der größte Einsatz Gottes an Schönheit ist nicht in den Bergen, sondern es ist in uns Menschen, weil wir uns ihm am meisten ähneln. Und man muss nicht unbedingt in die Berge gehen. Ich bin ein Mensch, ich liebe die Berge und ich staune so arg über diese Schönheit. Und immer wieder trifft es mich das, weil ich weiß, ich muss nicht in die Berge gehen, um krasse Schönheit zu sehen, sondern ich muss einfach manchmal anfangen, den Kopf zu drehen, nach links und nach rechts. Das könnt ihr jetzt einfach machen. Guckt mal nach links, guckt mal nach rechts, nach hinten. Schaut euch an. Schaut euch gut an. Schaut euch gerne an. Die größte Schönheit, die Gott gemacht hat oder produziert hat, ist in uns Menschen, in der Schöpfung. Und manchmal müssen wir entdecken, was für ein Schatz sitzt einfach neben mich. Gott hat da so viel hineingelegt. Und da ist so viel zu entdecken, da ist so viel zu genießen in dem anderen. Und manchmal muss man, wie gesagt, nicht unbedingt weit wegfahren, um die größten Schönheitserfahrungen fangen einfach im Alltag an. Genau, deswegen ist wichtig, auf uns zu wissen, wir sind alle im Prozess, um von Jesus mehr und mehr verändert zu werden. Und er ermöglicht, die Leute, die mit Jesus gehen, in denen er wohnt, in denen sein Geist mehr Raum nimmt und verändert, die werden zu schönere Menschen. Und das fängt von dem Herzen, von dem Charakter an. Und es zeigt sich irgendwie, strahlt es nach außen in dem Äußeren. Und das ist unsere Hoffnung. Gott ist Schönheit, er schafft Schönes, deswegen definiert er auch die Schönheit. Und Schönsein hat mit geliebt und wertvoll sein zu tun. Also sind wir alle schön, dementsprechend auch wertvoll und geliebt. Oder andersrum, wir sind geliebt und wertvoll, deswegen sind wir auch schön. Deswegen Mädels, Jungs, Frauen, Männer, alle, betrifft uns alle. Ihr seid schön durch Jesus. Ihr seid schön. Und es ist einfach schön, euch anzugucken. Weil von hier sieht man ja alle fast gleichzeitig. Und Jesus ist unsere Schönheit. Deswegen lasst uns einfach nicht so viel Fokus setzen auf das Äußere, auf coole Klamotten, in Trend zu sein, ist auch cool, oder so viel Make-up oder diese krasse Äußerlichkeiten, sondern auf das schöne Herz, was uns Jesus schenkt, was eine Auswirkung auf unserem Äußeren auch hat. ja, wir dürfen uns richten. Ich finde es schön, wenn man auch in Gottesdienst irgendwie frisch gewaschen und schön kommt und einfach wir das auch genießen dürfen, dass man auf seinen Körper, auf seinen Tempel achtet und es schön macht oder die Schönheit zum Vorschein bringt durch unterschiedliche Sachen. Aber das sollen wir machen ohne Druck oder höchste Priorität, sondern einfach aus einer Gelassenheit, dass Jesus uns schon seine Schönheit geschenkt hat und wir durch ihn schön sind. Und deswegen diese tiefe Sehnsucht, geliebt und wertvoll zu sein, schon abgedeckt ist. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du schön bist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die Blicke, die Augen, die Perspektive änderst, Herr. Dass wir beim Kreuz anfangen, da wo dieser Tausch von Hässlichkeit und Schönheit passiert ist, Herr. Und da wo dieser Tausch von Sehnsucht nach Liebe und nach Wertschätzung einfach gestillt wurde, Jesus, in dir, wo du uns deine Liebe ganz, ganz objektiv gezeigt hast. Da, wo es keinen Sinn gemacht hat, für solche hässliche Menschen zu sterben, die dich eigentlich nicht wollten, wo du so krass gezeigt hast, ja, das ist so ein Zeugnis für uns, so ein Meilenstein, so das Größte, was wir haben. Und wir wollen dir dafür danken, wir wollen einfach staunen, heute auch in Anbetung kommen vor dich, für das, was du getan hast, für das, was du bist, Herr. Bitte ändere du unsere Perspektiven, unser Fokus. Nimm du unseren Druck weg von der Gesellschaft, von den Medien, von alles, was wir sehen, manchmal so viele Stunden am Tag und uns prägt. Bitte sei du derjenige, der uns prägt, Heiliger Geist. Und ich möchte dich bitten, dass diese Veränderung von Herzen anfängt und dass wir unsere Herzen auch neu prägen mit deiner Wahrheit und Befreiung erleben, was das angeht. Danke, Jesus, dass wir geliebt sind und dass unser Wert unerschütterlich ist in dir.